Hallo, liebe Leute in nah und fern. Ihr hört das Freifunkradio, hier die Ausgabe vom Januar 2021. Wir haben heute den Bluse zu Gast, der mit uns über Hardware spricht für Freifunk. Ein beliebtes Thema. Hallo, Bluse.
Ich grüße euch. Schön, dass ich da sein darf.
Hallo, Bluse. Wir hatten dich ja schon vor vielen Sendungen zu Gast. Da hast du uns darüber berichtet, wie du dein ganzes Dorf vernetzt hast oder umliegende Dörfer auch noch, weil damals, als ihr damit begonnen habt, gab es weit und breit kein DSL oder irgendeinen anderen Internetanschluss und so habt ihr euch das Netz quasi aus umliegenden Gemeinden zusammengeholt, gekauft und dann per Funk euer ganzes Dorf vernetzt. Das waren doch die Anfänge der Evernet-Genossenschaft, oder?
Ganz genau.
Und angefangen habt ihr damals, glaube ich, auch noch mit den beliebten WRT-54-Geräten oder den Buffalos, die es danach gab, und habt seitdem einige Updates auf euer Netz gefahren. Und heute wolltest du uns mal erzählen, wie denn so der aktuelle Stand in Sundhausen ist.
Genau. Heute werde ich euch erzählen, wie unser Evernet im Jahr 2021 aussieht. Wir waren letztes Jahr relativ fleißig und wie du gesagt hast, hat sich von die Genossenschaft gibt es seit 2008, hat sich einiges getan. Vielleicht um gleich den Bogen zu schlagen, wir haben immer noch 3 WRT54G im Einsatz mit der Latest Greatest 175 Firmware von Sven Ola. Und die sind sozusagen, sind wir noch nicht losgeworden. Das scheint noch zu gut zu laufen, dass quasi die Haushalte, die benutzen, da noch nicht gesagt haben, alles klar, wir steigen auf die 5 GHz Variante um. Genau. Aber lasst uns nicht über den alten Kram sprechen, sondern über den neuen. Das größte Hardware-Update, was wir letztes Jahr gemacht haben bei uns im Netz, ist der Umstieg von unseren Backbone-Links, die wir innerhalb, also wir haben vielleicht nochmal so ein bisschen eingehend, 5 Dörfer, die wir untereinander vernetzt haben, in der Mitte von Thüringen und innerhalb der Dörfer haben wir verschiedene Backbone-Links, typischerweise mit 5 GHz Ubiquiti-Technik, so über die letzten 5-6 Jahre betrieben. Und wir sind im letzten Jahr quasi sehr fleißig gewesen, von diesen 40 Backbone-Links 24, also ein bisschen mehr als die Hälfte, umzubauen auf 60 GHz-Technik. Und das ist ein ganz großer Zugewinn an Leistung, also Performance. Und dazu will ich gerne so ein bisschen was erzählen. Denn das wäre so mein erster Erfahrungsbericht und auch meine erste Empfehlung für andere Freifunknetze, dass diese 60 GHz Punkt-zu-Punkt-Links gar fantastisch funktionieren. Und natürlich haben wir auch ein paar Drawbacks und so weiter und so fort. Und genau, das wäre so mein erster Auftakt.
Na, da stellen sich ja ganz viele Fragen. Also, was ist das für eine Hardware? Wie weit reicht es? Was für Geschwindigkeiten erreicht ihr? Und ja, was muss man da so beachten?
Ganz genau. Die Hardware, die wir einsetzen, ist eine Mikrotik-Hardware. Und das war das erste Mikrotik-Device, was wir sozusagen uns Anfang 2020 gekauft haben. Und zwar nennt sich das WAP60G. Das Wireless Wire ist so der Modell-Marketing-Name von Mikrotik. Wir haben sonst eigentlich bis auf ganz, vielleicht so 3-4 Mikrotik-Access Points, haben wir bisher überhaupt nichts von Mikrotik im Einsatz gehabt. Und mich hat dieses 60 GHz interessiert. Und habe mir 2 so Geräte geshoppt, um die auf dem Schreibtisch auszuprobieren. Ubiquiti ist erst, also ne, es gab quasi keinen anderen Vendor, keinen anderen Hersteller, der irgendwie so eine All-in-One autofähige 60G-Variante angeboten hat. Ubiquiti hat da momentan was. Da haben wir uns auch was bestellt, aber da kann ich noch nicht berichten drüber. So, und diese Mikrotik-WAPs, Die kann man sich so vom Aussehen vorstellen wie so eine, ja, wie so ein bisschen kleinerer TP-Link 510, 210, ne, so ein Plastikgehäuse, sind eigentlich dafür gedacht, dass man sie indoor betreibt. Da hat man so einen kleinen Fuß dabei, stellt sich zwei Geräte hin und beworben werden sie, dass sie so bis 100 Meter ein Gigabit symmetrisch erzeugen. Und das Gehäuse gibt es her, dass man das quasi outdoor benutzt. Also das ist wettergeschützt. Ne? Da muss man jetzt nichts irgendwie umbauen. Das, was original nicht out of the box funktioniert, ist, dass man das Gerät sinnvoll an den Mast schrauben kann. Dazu muss man so ein bisschen was an der Konstruktion hinten mit einer kleinen Aufnahme machen. Und dann habe ich angefangen, klar, das auf dem Schreibtisch auszuprobieren, war ganz begeistert, ja, aber die Performance geht auf dem Schreibtisch-Setup, ging wirklich die 1 Gigabit symmetrisch durch. Und dann habe ich die in den ersten Link installiert, Anfang letzten Jahres, auf so einer Strecke, die ist so knapp 100 Meter lang, die ist so 90 Meter. Und das war am Anfang relativ instabil. Also es gab Zeiten, da lief dieser Link wirklich mit dem Gigabit symmetrisch. Dann gab es irgendwie Zeiten, da lief das nicht ganz so gut. Und es war aber dann, ich sag mal, da musste auch Mikrotik so ein paar Firmware-Updates nachliefern, bis sie da sozusagen ihren Wireless-Treiber, also wir betreiben, genau, das muss ich auch noch dazu sagen, wir betreiben diese Links mit der proprietären Mikrotik-Firmware. Noch nicht mit OpenWRT, aber dazu später mehr. Da mache ich, glaube ich, gestern erst mit dem Linksys und mit dem mit Golle gesprochen, dass da ein OpenWRT kurz vor dem Upstream ist. So, und das haben wir relativ lang getrappelshootet, wieso diese 100 Meter irgendwie outdoor so instabil laufen. Und dann gibt es quasi von einem, von so einem kleinen polnischen Shop gibt es einen Metall-Reflektor, so eine Reflektorhutze, sag ich mal. Man schraubt dann dieses kleine.
Oh, jetzt bist du musst, glaube ich, deine Push-to-Talk-Taste neu drücken.
Ja, genau. Sorry. Man schraubt quasi das Mikrotik-Device in so einen, in so eine Metallhausung ein, die im Prinzip wie so eine Art Richtreflektor wirkt. Ja, ist vorne hin offen und hat aber quasi rechts und links und hinten und oben eine Metallreflektionsschicht. Und seitdem funktioniert dieser erste 100 Megabit-Link perfekt. Ja? Es gibt also keinerlei Wetterabhängigkeiten, ob es regnet, ob es schneit. Das war jetzt absolut nicht feststellbar. Und ich hätte gesagt, das war im April letzten Jahres, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist so perfekt. Ich bestelle jetzt 26 von diesen Mikrotik 60 GHz, von diesen kleinen Teilen. Und baue unsere Ubiquiti 5 GHz Backbone Links ab und schraube auf diesen kurzen Strecken, die so um die 100 Meter sind, schraube ich quasi diese 69 GHz Mikrotik Backbone Links dran. So. Das war der erste Streich. Da sind bis 100 Meter, da reicht man nicht allzu viel. Also da, ich sag mal, bei mir hier in Sundhausen im Dörfchen sind das vielleicht so 4 Backbone-Links, 8 Geräte, die unter dieser 100 Meter Grenze liegen. Und die anderen 5 Backbone-Links, die sind irgendwo so 200, 280 Meter lang. Das habe ich einmal ausprobiert, ob diese beiden Geräte mit dieser Metallhutze so 280 Meter auch hergeben. Da wird das relativ knapp. Da hat man dann wieder so einen ähnlichen Effekt, dass der Link immer mal wegbricht. Und da hat Mikrotik noch ein zweites 60 GHz Gerät im Angebot, das ist so eine Schüssel. Quasi dieselbe Technik, dasselbe Innenleben von dem 60 GHz Gerät, was in diesen kleinen VRPs steckt, haben sie in eine Wireless Wire Dish gepackt. Ja? Also beide Geräte so um die 90, 95 Euro. Und mit dieser Schüssel, so eine Schüssel hat immer irgendwie den Nachteil, das sieht blöd aus. Ne? Am Mast hast du dann irgendwie so eine Sendemastinstallation. Und die kleinen Geräte sind natürlich irgendwie unauffälliger. Und ich habe dann ausprobiert, ob ich die Schüssel nur auf eine Seite baue, von so einem 280 Meter Link, und auf der anderen Seite wieder immer noch dieses kleine Gerät benutze. Das funktioniert auch hervorragend. Das heißt, Unsere längeren Backbone-Links sehen jetzt so aus, dass wir auf einer Seite, typischerweise auf der, wo die Schüssel nicht so stört, ja, haben wir quasi die 60 GHz Schüsselvariante. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel bei uns auf dem Kirchturm oder auf dem Schenksturm, wo ich oben wenig Platz habe, wo ich gar keine Schüssel montieren könnte, da habe ich diese kleinen Geräte als Gegenstelle. Und also das war so ein Performance-Gewinn, dass ich jetzt selbst über drei Hops Backbone Links, ja, ich habe dann also quasi drei 60 GHz Backbone Links sozusagen so wie an so einer Perlenkette, selbst da geht dieses annähernde Gigabit geht da durch. Ja, das ist total der Wahnsinn. Wir haben das zwischen diesen Freifunkroutern quasi einfach gebridged. Diese Backbone Links machen also nichts als eine Bridge. Und die Freifunkruder nutzen das quasi als Backbone, ich sag mal Kabelinterface, ne? So sieht das aus Freifunkruder-Sicht aus. Mhm. Was haben wir noch gemacht? Wir haben, man darf es eigentlich in Deutschland, oder ich weiß nicht, ob man es darf, es ist zumindest nicht explizit erlaubt von der BNetzA, dass man diese 60 GHz Geräte in einem Multipoint-Setup betreibt. Die BNetzA hat bisher nur genehmigt, dass man 60 GHz als Point-to-Point betreibt. Die Geräte als solches unterstützen das aber. Und ich habe hier einen, ich nenne es mal Testlink, wo ich das typische Setup ist, eins dieser 60 GHz Geräte ist der Access Point als Bridge, das andere ist ein Client als Bridge. Und ich habe hier einen Test-Setup, wo ich an einen dieser 60 GHz Access Points vier Geräte im Client-Modus sozusagen zu diesem Access Point verbunden habe und quasi dann eine größere Bridge gebaut habe. Das funktioniert auch hervorragend. Das geht natürlich baulich nur, wenn man sagt, okay, ich habe hier irgendwie in eine Richtung von meinem Access Point aus, irgendwie in den 30 Grad, wo ich da so gucke, habe ich irgendwie mehrere Punkte, die sich zu mir verbinden könnten. Mhm. Aber wir haben ja an einer Stelle genau den Fall und auch das funktioniert ganz hervorragend.
Ja. Bluse, was war der Preis für diese Geräte? Also was kostet das diese Hood? Was kostet dieses kleine Gerät? Was kostet das Gerät mit der Gitterschüssel dran?
Ja, ich habe quasi Idealo mal aufgemacht. Ne? Spoiler, Andi. Also die beiden 60 GHz Geräte, sowohl die Schüssel als auch dieses kleine Gerät, dieses WAP G60G Gerät, kosten um die 95 Euro ein Gerät. Das heißt, die Schüssel ist im selben Preissegment wie dieser WAP 60G. Zu beachten ist, dass man diesen Mikrotik, ja, hat ja so nicht allzu viel mit quasi Open Source und so weiter zu tun. Sie haben ein Lizenzmodell, dass man so eine Router OS Lizenz braucht, um diverse Features von einem Gerät zu nutzen. Und ich will das noch quasi für die Hörer anmerken. Wenn man kann dieses WAP 60G mit einer Lizenz kaufen, da funktioniert das Gerät nur als Client. Und mit der nächsthöheren Lizenz, mit der License 4, also mit der License 3 funktioniert es nur als Client, mit der License 4 funktioniert es auch als Access Point. Man kann das unterschiedlich bestellen. Der Client kostet 85 Euro, der Access Point 95 Euro. Wir sind dazu übergegangen, nur noch diese Access Points, also diese 10 Euro mehr auszugeben, dass man alle Geräte als Access Point betreiben kann. Wir haben einmal so eine Lizenz nachgekauft, weil ich mal so ein paar License 3 Geräte am Anfang quasi unwissentlich bestellt habe, weil mir das nicht klar war, was da Mikrotik überhaupt mit Lizenzen so macht. Genau, also für knapp 100 Euro hat man eine Seite, für 200 Euro quasi den ganzen Link. Die Hutze kostet 15 Euro und da bekommt man, das Schöne ist, es ist, tja, man kann es jetzt im Radio nicht zeigen, aber ich kann es natürlich beschreiben.
Vielleicht hast du auch einfach ein Bild oder einen Link für uns, was wir dann in den Shownotes mit einbinden können.
Genau. Das suche ich an einer passenden Stelle gleich noch mit raus, das habe ich. Das ist quasi ein Metallgehäuse, da passt, da kann man dieses, ne, bohrungsmäßig passt genau dieses eigentlich für den Schreibtisch gedachte VIP-60G rein. Und an dem Metallgehäuse hinten ist ein schöner Masthalter dran, ne, also quasi eine Schelle, wo ich auch den Tilt ändern kann, bevor ich sie fixiere. Also das ist genau, die Hutze macht nicht nur eine Empfangs- und Leistungsverbesserung durch dieses Shielding, ja, sondern macht auch gleich die schicke Masthalterung, die man sonst irgendwie selber bauen müsste, wenn man nur dieses Schreibtischding einfach nackig an Mast machen will. Genau, kann ich sehr empfehlen. Wir sind quasi in Sundhausen, haben wir jetzt, lasst mich überlegen, 13 Backbone Links mit 60 GHz. Das wird für die nächsten 2-3 Jahre, glaube ich, die gesetzte Technik sein. Wir werden jetzt die anderen Dörfer auch rückbauen von dieser Ubiquiti 5 GHz Technik auf 60 GHz. Wir werden jetzt mal die Ubiquiti 60 GHz ausprobieren. Die haben jetzt sozusagen deren 60 GHz Modelle. Die gibt es so seit 2-3 Monaten. Die wollen wir uns auch anschauen, ne? Ob das passt oder ob das nicht passt. Genau. So, was kann man noch Positives sagen? Und dann kommen wir so ein bisschen zu dem Drawback. Positives kann man noch sagen, die Geräte sind viel sparsamer. Also ein 60 GHz WRP, der zieht so im Schnitt 3,5 Watt, ob ich da Gigabit Traffic drauf gebe oder nicht. Dieser 5 GHz Ubiquiti Backbone, diese Nano Beam oder was wir da quasi so vorher genutzt haben, das liegt irgendwo bei 6,5 Watt. Das heißt, die Leistung steigert sich und der Verbrauch sinkt. Das ist wahrscheinlich dem ARM geschuldet, dem ARM-Prozessor, der in diesen 60 GHz Geräten werkelt. Das ist ein schöner Nebeneffekt, finde ich. Was ein bisschen schade ist, dass die Geräte haben nur einen Port, wo sie mit PoE gepowert werden. Die Ubiquiti-Geräte hatten, je nachdem, was man für eins hatte, hatte man dann immer mal, also konnte man eins nehmen, wo man zwei Ports hat und dann quasi dieses PoE am Mast auf dem zweiten Port noch durchreicht und irgendwie noch ein zweites Gerät powert. Das heißt, so bei einer Kircheninstallation mussten wir so ein, zwei Netzwerkkabel neu hochziehen, weil jeder Backbone-Link jetzt seine eigene PoE-Versorgung braucht. Beziehungsweise haben wir, stimmt gar nicht, wir haben bei einer Installation habe ich ein neues Gerät. Ja, sehr gut. Das hatte ich mir gar nicht notiert, aber das ist natürlich auch ein neues Gerät. So, das heißt für unsere Installation auf so einer typischen Kirche, wo wir bisher auch so Ubiquiti-Geräte hatten, die noch das PoE auf einen zweiten Port wieder rausgeben konnten und dann so ein bisschen so ein Daisy-Chain-Setup. Das geht mit diesen Mikrotix nicht. Und da haben wir ein neues Gerät. Und zwar so ein Ubiquiti PoE Switch, der in einem Outdoor-Gehäuse ist. Das ist für so eine Installation, wo man ein Netzwerkkabel bis aufs Dach hat und hat aber auf dem Dach irgendwie 3 Backbone Links noch zu versorgen und den Freifunkrouter. Da ist das Gerät spitze. Ja, wartet mal, ich hol's mal gerade auf den Schreibtisch. Ja, so. Genau, das habe ich jetzt
gerade. Wie heißt denn dieses Gerät?
Ja, genau, das sage ich euch sofort.
So, auch gut, dieses Geklapper von dem Gerät.
Das ist die Masthalterung. Das Gerät heißt Nano Switch von Ubiquiti. Liegt so um die, ich glaube, 42 Euro und hat im Prinzip 4 Gigabit-Ports. Einen Port ist der PoE-In, ne, man geht quasi mit Passiv-PoE rein und auf den anderen 3 Ports bekommt man Passiv-PoE raus und kann quasi 3 PoE-fähige Geräte, die geswitcht zusammen liegen sollen, versorgen. Ja, und spart sich die Arbeit oder die, manchmal ist es irgendwie schwierig, ein neues oder 2 neue Netzwerkkabel aufs Dach zu ziehen. Wenn man eins liegen hat, kann man das schön als Port-Multiplexer inklusive PoE benutzen.
Du hast es zwar gerade gesagt, aber lass mich nochmal nachhaken. Also es ist tatsächlich so, es geht passiv B rein und passiv PoE geht raus. Oder ist die andere Seite richtiges, echtes?
Ist kein echtes AF, ist alles passiv.
Also womit man dann Beschränkungen hat bezüglich dessen, na, der Leistung. Aber du sagst ja, die Geräte brauchen nur 3 Watt. 15 Watt gehen, glaube ich, über Passiv-PoE, von daher passt es.
Genau. Genau, man hat die Leistungsbeschränkung. Ich sehe hier gerade, es steht auf dem Gerät, es kann 24 Volt mit 1,25 Ampere, also genauso 25 Watt sagt es, könnte es über diese Ports in Summe rausgeben. Ja, dann hängt es wahrscheinlich so ein bisschen davon ab, wie potent ist die PoE-Einspeisung. Aber ja, wir haben das bisher an 2 Stellen im Einsatz, wo wir nur ein Kabel auf dem Dach hatten und wir den Standort aber mit 2 neuen 60 GHz Backbondings quasi ausstatten wollten. Und da ist mir irgendwie durch Zufall in die Hände gekommen, so beim Klicken, Mensch, gibt's da nicht was? Da musste schon irgendwie dran denken, das Kabel, also neue Kabel hinzuzufügen, aber dieser PoE-Switch, dieser autofähige, der ist an so Spezialsituationen, ne, wo Kabelziehen irgendwie sehr aufwendig ist, sinnvoll und werkelt, ist nicht managebar, ne? Ist ein richtig dummes Gerät, aber outdoorfähig, schraubt mal ran und fire and forget so ein bisschen, ne?
Ja, das ist natürlich hübsch. Ich habe noch eine Frage von vorher. Du hast ja erzählt, dass ihr dann die 60 GHz Links aufbaut mit einem Gerät, also das ist Indoor-Gerät und auf der anderen Seite eine Schüssel. Und wie sieht es aus, Schüssel zu Schüssel? Wie ist da die Reichweite? Habt ihr das mal ausprobiert?
Das haben wir noch nicht ausprobiert, wie weit die Reichweite in echt ist. Beworben wird sie mit ca. 2 Kilometern von den Mikrotik-Schüsseln. Das haben wir noch nicht probiert, denn unsere Dorf, also die Idee wäre, unsere Dorf-zu-Dorf-Links auf 60 GHz umzuziehen. Allerdings sind wir da immer so im Bereich von 2,5 bis 4 Kilometer. Und deshalb habe ich mich da noch nicht rangewagt, dieses Ubiquiti-Gerät zu benutzen. Da würde ich vielleicht den sozusagen, meine Idee dort ist, also wir werden das machen auf 60 GHz und wir werden das ausprobieren, aber nicht mit dem Ubiquiti-Schüssel, sondern Mikrotik-Schüssel, sondern mit der Ubiquiti-Schüssel. Die kann Marketing-Sprech so 12 Kilometer und die hatten jetzt irgendwie in ihrem Forum so ein quasi, wie viel Kilometer schafft die Ubiquiti-Community mit dieser Ubiquiti 60 GHz-Schüssel und da sind durchaus Links dabei, die sind so im Bereich 10 bis 12 Kilometer und das wollen wir ausprobieren, denn bisher sind unsere Long-Distance-Links quasi auch auf 5 GHz können quasi nicht, kommen nicht in die Region von einem Gigabit und schon gar nicht symmetrisch. Und genau, das ist quasi für dieses Jahr geplant, dass wir unsere Dorf-zu-Dorf-Links auch auf 60 GHz umstellen. Allerdings dann mit der Ubiquiti-Schüssel da, die nicht diese 2 Kilometer Begrenzung hat wie die Mikrotik, sondern die kann also so bis, ich denke mal, bis 10 mit sauberer Sichtverbindung kann man da loslegen.
Und der Preis für die Ubiquiti-Hardware?
Der Preis für die Ubiquiti-Hardware, warte, das habe ich in 10 Sekunden. Warte. So. Das Gerät nennt sich Ubiquiti AirFiber 60 Long Range. Das ist, das ist schon eine andere, bisschen eine andere Preisliga. Es kostet ein Gerät 320 Euro. Das heißt, das ist nicht mehr in der 100-Euro-Klasse. Aber vielleicht auch noch nicht irgendwie jenseits der 1000. Das heißt also, lass mich mal schauen, ist das wirklich nur einer? Ja, das ist nur ein Gerät. Also man muss zweimal 300 Euro in die Hand nehmen, um so einen Ubiquiti Long Range 60 GHz Link aufzubauen. Aber da haben wir noch keine Praxiserfahrung, weder mit den 60 GHz von Ubiquiti als Schüssel oder als, die haben auch so eine kleine quasi Nano-Beam-Style 60 GHz Variante. Das, was Ubiquiti bewirbt, klingt ganz sympathisch, nämlich sie haben in ihre Geräte neben dem 60 GHz Radio, was unter der Haube auch so ein 2 Gig Treiber ist, haben Sie noch ein 5 GHz Radio mit eingebaut und bewerben das, dass falls das 60 GHz mal ruckt oder aus Wetterbedingungen nicht funktioniert, können Sie instantan quasi das 5 GHz Radio so als Fallback-Link noch benutzen. Das klingt erstmal nicht schlecht, so ein bisschen wie so eine Mehrsicherheit. In unseren ganzen Mikrotik-Backbone-Links, die so, ne, 100 Meter, 200 Meter sind im Dorf, gab es dafür noch nie die Notwendigkeit. Also es gab noch keine, weiß ich nicht, Wetterbedingungen. Ne? Gut, jetzt hat man nicht viel Nebel. Also ich hatte noch keine Wetterbedingungen, wo ich gesagt habe oder feststellen konnte, dass diese reinen 60 GHz Backbone-Links nicht performen.
Ja, noch eine Frage. Wie viele nicht überlappende Kanäle gibt es in diesem 60 GHz-Band? Das waren 4 oder sowas.
Das sind ein paar mehr. Wir können auf den Mikrotik-Geräten 6 überlappungsfreie Kanäle einstellen. Müsste ich jetzt aufs Gerät gucken, also so aus dem Bauch raus von 58 GHz bis, ich glaube, 64 GHz. Die Konfiguration der Mikrotik-Geräte ist, ja, da muss man sich so ein bisschen an dieses proprietäre Webinterface oder CLI halten. Alle 6 Kanäle kann man nur in der CLI konfigurieren aktuell. Das Webinterface gibt einem nur die Möglichkeit, 4 Kanäle zu konfigurieren. Das ist, wir haben hier auf unserem Schenksturm haben wir 1, 2, 3, 4, 5 60 GHz Backbone-Links, die dort quasi zentral oben an dem Glockenturm zusammenkommen, jeweils in eine andere Richtung strahlen. Die liegen einfach auf anderen Kanälen. Da gibt es keinerlei Interferenz. Ne? Die Geräte selbst sind vielleicht so 30 cm Back-to-Back auseinander. Das ist völlig sorgenfrei, egal wie viel da los ist auf diesen unterschiedlich ausgerichteten 60 GHz Backbone-Links. Die Interferenz ist sozusagen nicht da. Ne? Die haben zwar die Metallwurzel, also da ist so ein bisschen was on top, um das abzuschirmen, aber da kann ich, wo man sonst selbst beim 5 GHz, bei so einem dichten quasi Turm-Setup doch hier und da mal mitbekommt, wenn die Kanäle zu dicht sind, dass man sich da gegenseitig reinstrahlt, ist bei diesem 60 GHz gar nicht. Ja? Ist insofern also super, ja? Super zu isolieren, selbst auf engem Raum.
Sehr schön. Noch eine Frage zu euren Backbone-Links. Das sind jetzt einfach die Links von Nachbar zu Nachbar oder sind das quasi Links, die irgendwie schon weitergehen?
Wir haben angefangen, die, ich sag mal, guten Freifunkspots im Sinne von, wo eh schon Backbone-Links waren, wo jemand einen schönen Mast halt auf dem Dach hat und eine gute Nachbarschaftserreichbarkeit hat, beziehungsweise Kirchstandorte, Schenksturmstandorte. Zwischen denen haben wir angefangen, quasi diese 60 GHz als neue Technik anstelle der 5 GHz Punkt-zu-Punkt-Links auszutauschen, ne, abzugraden sozusagen. Aber auch, ich sag mal, ne, wir haben zum Beispiel dieses Multipoint-Setup ist jetzt in so einem Wohngebiet, ne, wo der Backbone-Link bisher zu einem guten Punkt in dieses Wohngebiet ging. Und von dort wurde es einfach ganz normal per Mesh verteilt. Mhm. Da das mit diesem Backbone-Link aber jetzt irgendwie so prima läuft und der im Genuss dieses Backbone-Links kommt, ne, der hat also volle Bandbreite und die Mesh-User sind so mühlangsamer, dass wir gesagt haben, na gut, wer in diesen Einfallswinkel dieses Backbone-Links mit reinfällt, der bekommt jetzt einfach auch noch so ein Backbone-Link zu diesem Turmstandort.
Leider muss ich an dieser Stelle den Beitrag unterbrechen. Die Sendezeit hat nicht gereicht und wir sind so in Fahrt gekommen mit Bluse, hat uns so begeistert erzählt. Es gibt aber eine Langfassung als Podcast, die könnt ihr hören über radio.freifunk.net. Da gibt es auch alle anderen Podcasts hier vom Freifunkradio aus Berlin. Ich wiederhole nochmal die URL. Es ist einfach radio.freifunk.net. Wir danken euch fürs Zuhören.